Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
So, da sind wir wieder zurück aus der Weihnachtspause mit einer neuen Folge von «Endlich leben». Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Ich bin Evelyn Gutknecht. Für diese Folge musste ich mal gar nicht so weit reisen. Ich bin auf Oberembrach im Kanton Zürich gefahren und habe Daniela Hauser getroffen. Wir kennen uns schon lange, haben aber in den letzten Jahren kaum Kontakt gehabt, ja, weil halt das Leben irgendwie einfach dazwischen gekommen ist. Daniela hat 3 Kinder und macht gerade noch den Master in Psychologie und arbeitet auch noch im Personalwesen in einer grossen Firma. Sie hat mir dann vor einem Zeitchen eine Sprachnachricht gemacht und erzählt, dass sie gerade meinen Podcast gehört hat. Und dass sie das Thema Sterben, Trauer und Tod persönlich auch sehr beschäftigt. Vor ein paar Jahren hat nämlich ihre Papi die Diagnose Krebs bekommen. Sehr einen aggressiven Krebs. Das war ein Schock gewesen für sie und für die ganze Familie.
Ich bin im Tessin gestanden an dem Telefon und es war so ein Mix von Gefühlen gewesen. Eben einerseits reißt der Boden unter den Füßen weg, bist auf einen Klapp traurig, enttäuscht, wütend, überfordert und gleichzeitig ist noch so eine Löwenkraft in mir hineingekommen, wo ich wie gesagt habe, das kann doch nicht sein und wir machen jetzt alles, dass der Krebs wieder weggeht. Also im Sinne von, wir brauchen ihn, fast ein bisschen egoistisch, oder ich brauche ihn. Aber ich habe wirklich so ein enges Verhältnis gehabt zu ihm, dass ich mir eigentlich das Leben ohne meinen Papi nicht vorstellen konnte.
Und doch hat Daniela sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ihr Papi stirbt. Sie hat ihn dann bis zum Tod begleitet. Und das waren sehr intensive Monate, wo sie auch immer wieder hat Abschied nehmen musste. Heute sitzt Daniela wieder am Sterbebett von Menschen, aber das mal von Fremden. Sie macht im Rahmen von ihrem Psychologiestudium gerade ein Praktikum im Hospiz. Und das erdet sie extrem, sagt sie.
Also ich merke, dass nur schon die kurze Zeit, in der ich jetzt dort bin, dass ich ganz ein anderes Mindset habe zum Leben, zu Problemen, wo man, vermeintliche Probleme, die man hat, dass ich die viel einfacher, lockerer angehe, weniger verbissen bin, wo ich sage, einfach mal durchschnaufe und einfach mal geniessen und wahrnehmen. Und vor allem leben.
Leben. Geniessen und das Gute sehen im Leben. Das ist für sie etwas ganz Wichtiges, auch in der Begleitung von Sterbenden. Sie sagt dem positive Psychologie. Von dem erzählt sie uns gerade noch mehr. Ich habe dann Daniela gerade am Anfang von unserem Gespräch mit meinen Fragen rund um ihre Arbeit im Hospiz gelöchert. Aber wir reden dann auch noch über den Tod von ihrem geliebten Papi und wie sie den verarbeitet hat. Du machst ja im Rahmen von dem Studium machst du ein Praktikum in einem Hospiz.
Ja.
In Brugg, ein ehrenamtliches Praktikum, also du wirst nicht bezahlt.
Genau.
Mhm. Nimm mich mal oder nimm uns mal mit in die Arbeit im Hospiz. Also man muss vielleicht noch schnell sagen, für die, die es nicht wissen, im Hospiz sind ja wirklich Menschen, wo klar ist, hey, das Leben geht zu Ende. Menschen mit einer schweren Diagnose, ja, wo es darum geht, sie in den Tod zu begleiten.
Richtig. Genau. Ja, also ich habe das Bachelorstudium abgeschlossen im Sommer und habe gerade den Master angehängt. Und im Master ist es so, man muss eigentlich sagen, man muss ein Praktikum machen. Für mich ist es aber ein riesiges Geschenk, weil ich einfach schon die erste Berufserfahrung in diesem Bereich machen kann. Und für mich war klar, dass ich das in einem Hospiz oder in einem Palliativbereich, also in einer Palliativabteilung machen. Und dann habe ich mich beworben und habe dann im Hospiz Brugg, Aargau in Brugg, die Zusage bekommen, genau. Ja, im Hospiz geht es tatsächlich um das Thema Tod, Trauer, Sterben. Patienten sind plus minus einmal etwa 10 Tage dort, also wirklich in der End-of-Life-Phase.
Mhm. Eben nicht so eine lange Zeit, also es geht nicht um Wochen, Monate, oder kann das auch mal vorkommen?
Es kann mal vorkommen, mhm. Es hat jetzt gerade auch eine Patientin, die ich betreue seit 4 Monaten, das kann es schon auch geben. Aus der Historie weiss ich, dass es auch schon mal jemand hatte, der glaube ich über ein Jahr da war, aber das ist eher die Ausnahme. So, ja. Der Durchschnitt bleibt so zwischen 1 bis 3 Wochen dort. Ja,
und genau. Stirbt dort?
Patienten sterben dort, genau. Mhm. Das ist die Absicht dann, wenn man im Hospiz ist.
Und du bist dort als psychologische Beraterin, also du hast Zeit für diese Leute, du gehst vorbei, gehst du fragen, möchtet ihr reden, möchtet ihr, dass ich rede? Oder ja, wie muss ich mir das vorstellen, deine Arbeit dort?
Das ist noch spannend, weil du kannst dir wie vorstellen, wenn du jetzt als Person sagst, ich will psychologische Unterstützung, dann tust du wie das in Angriff nehmen und meldest dich bei einer Psychologin. Ich gehe ein bisschen proaktiv in die Zimmer und das ist manchmal noch ein bisschen überfordernd, weil ich stehe einfach da, einmal in der Woche bin ich dort und biete meine Dienste an. Ich sage immer, es ist mein Angebot.
Ja.
Aber so komme ich auch rein und sage, ich bin psychologische Beraterin und stehe Ihnen zur Verfügung, wenn es Themen gibt, psychosoziale Themen, die sie beschäftigen, was gang und gäbe ist natürlich in so einer End-of-Life-Phase. Bin aber auch da einfach zum Zuhören, manchmal auch zum Trauen aushalten. Viele Patienten sind auch einfach froh, wenn jemand mal ihre Hand nimmt und da hockt. Bin auch schon mal Kaffee trinken mit den Patienten, könnte auch spazieren. Das ist das Schöne an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich habe wirklich keinen Druck, ich habe keinen Stress, ich muss nicht irgendwie abrechnen. Ich kann mir einfach die Zeit nehmen, die ich mir persönlich nehme für den Tag im Hospiz. Und das ist für mich eine total neue Erfahrung und eine extreme Bereicherung. Ja.
Und die Leute mögen dann auch noch reden? Also weißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, sterbenskranke Menschen, habe ich gerade so ein Bild von Leuten, die im Bett liegen, kaum mehr können schwätzen. Aber erlebst du das auch anders?
Die kommen in unterschiedlichen Zuständen zu uns. Also die einen sind kognitiv noch ganz fit, also da kannst du ganz normale Gespräche führen, wie jetzt du und ich.
Mhm.
Andere sind schon bettlägerig, aber können auch noch reden. Und andere sind dann schon relativ kleineren Sterbephase rein, ja. Ich würde sagen, es ist immer so ein 50-50. Also wir haben 10 Patientenzimmer und ich gehe wirklich jedes Mal in jedes Zimmer. Ich kann sagen, dass ich da bin und ich denke, so die Hälfte hat gerade ein Bedürfnis oder ein Anliegen, wo es dann auch zu einem Gespräch kommt. Und die andere Hälfte ist vielleicht müde und hat aber auch im Moment das Gefühl, es nützt mir nichts. Und das akzeptiere ich aber auch einfach. Mhm.
Und was sind denn die Gesprächsthemen? Also geht es da ganz konkret um den Tod? Hey, ich habe Angst vor dem Tod?
Das kann man sicher sehr steuern, gerade wenn man die Funktion hat, die ich kann. Und ich kann so ein bisschen Thema, das mich immer wieder beschäftigt hat, ist die positive Psychologie. Die hat mich im Bachelorstudium mega fasziniert und das ist so ein Ansatz von der positiven Psychologie, den ich immer wieder in die Gespräche hineinnehme.
Mhm.
Dort drinnen gibt es auch eine Intervention, die heisst würdezentrierte Therapie. Dort redet man eigentlich viel und gut und gerne auch noch über das Leben, was sie erlebt haben, was so ein bisschen ihre Life-Events waren, so ein bisschen Highlights, wo sie stark waren, wo sie vielleicht auch mal schwach waren, was ihnen viel bedeutet, was sie als Mensch ausmacht. Du kannst dir wie vorstellen, das ist eigentlich vielfach ein ganz normales, einfaches Gespräch, aber natürlich mit einem Sinn dahinter. Also mir geht es wiederum, um sie schon abholen, was beschäftigt sie in dieser Phase inne. Vielfach kommen sie von einem Kampf vom Spital her, wo sie irgendwie abgeklärt worden sind, durch Chemotherapie durchgegangen sind. Und dann kommen sie dorthin in die letzte Zeit.
Ja.
Und mein Ziel ist immer, dass ich sie abhole, dass ich sie als Mensch wahrnehme und dass ich sie würdige.
Mhm. Also sprich, du gehst dann ganz gezielt diesen Fragen an. Hey, was war in eurem Leben ein Highlight gewesen? Was hat euch gefreut? Und wie erlebst du es dann? Also erzählen die Leute dann auch mega gerne von dem?
Ja, das ist natürlich sehr individuell. Also die einen springen gerade darauf ein, die anderen sind dann ein bisschen zurückhaltend, weil ich glaube, dass Psychologinnen da sind, ist doch auch immer wieder ein bisschen stigmatisiert. Mhm. Die einen haben das Gefühl, sie müssen jetzt da gerade auf das Sofa liegen und über alles erzählen. Und mit anderen kommst du ganz schnell in so Gespräche rein. Vielfach, wenn sie Familie haben, erzählen sie von Erlebnissen zusammen, Ferien, was vielleicht ihre Kinder machen, was sie ausgezeichnet hat, auf was dass sie stolz sind. Und dort dann anzusetzen, das ist für mich extrem schön, wenn man dann ihnen auch noch ein Lachen ins Gesicht zaubern kann. Oder wenn sie wie sagen, ich habe eigentlich ein reiches, erfülltes Leben gehabt.
Mhm.
Genau. Und das andere ist, was du vorhin noch angesprochen hast, ich versuche immer auch wieder ganz fein natürlich die Situation anzusprechen mit dieser Endlichkeit. Also das ist denen natürlich absolut bewusst. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen so ein bisschen erfahren, dass es ganz schöne Bilder gibt von dieser Endlichkeit. Und jeder stellt sich die ein bisschen anders vor.
Mhm.
Und dort dann ein bisschen darüber zu philosophieren.
Also vor allem über das, was nachher nach dem Tod kommt.
Genau. Das, was nachher kommt. Das ist so spannend. Also jeder Patient erzählt etwas anderes. Und das, ich glaube, ich könnte schon ein Buch schreiben. Und es wäre wirklich total spannend, um das zu lesen. Ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf die positive Psychologie gehen, die du erwähnt hast. Warum findest du das so wichtig, auch gerade am Sterben oder auf dem Sterbebett?
Ja, positive Psychologie zielt darauf ab, dass man durch diese Interventionen mehr Lebensqualität und Wohlbefinden hat. Und das ist etwas, wo ich finde, geht bei diesen Patienten ganz, ganz viel vergessen. Also man tut sie medizinisch sehr stark unterstützen, die werden getragen, alles wird möglich gemacht, Schmerztherapie. Aber vielfach kann man dann nicht mehr von Lebensqualität reden. Aber es ist eben möglich, dass man eben genau in so einer Gesprächstherapie rein schaut, was bedeutet ihnen viel, was haben sie noch für Wünsche, dass man dort drauf eingeht. Eine Intervention ist zum Beispiel eine Dankbarkeitsintervention. Man sagt, wenn du dankbar bist und auch die Gefühle hast, haben andere Gefühle, negative Gefühle, keine Chance zum Aufkommen. Mhm. Und das ist natürlich mega wertvoll, weil dann kannst du wie die negative Blase, kannst du eigentlich für einen Moment zumindest, kannst du wie wegdrücken, oder?
Ja, es macht einem dann nicht gesund, also der Krebs ist immer noch da, aber es hilft einem, besser damit umzugehen, oder?
Ja, das ist so ein guter Punkt, den du ansprichst. Positive Psychologie heisst nicht, dass plötzlich alles unlässig ist. Sie sind in dieser wirklich unschöne Situation. Ich glaube, niemand will dort drin sein. Aber mir geht es darum, dass man in dieser unschönen Situation gleich noch kleine Highlights sieht und dass die dann den Tag bereichern.
Mhm. Also eigentlich geht es darum, auf was ich meinen Blick richte. Richte ich meinen Blick auf eben die Tatsache, hey, ich werde sterben, ich bin krank, ich habe Schmerzen, ich komme nicht mehr aus dem Bett raus, oder schaue ich auf das, was eben noch gut ist, wo ich mich darüber freuen kann?
Richtig, eigentlich geht es in diese Richtung, ja.
Und was machst du da für Erfahrungen, wenn du jetzt das probierst, rauszukitzeln bei den Leuten?
Ich gehe natürlich nicht so rein und sage, ich mache jetzt eine Intervention von der positiven Psychologie. Ich glaube, dann würden mich alle ein bisschen gehäuselt anschauen. Es ist wirklich immer so ein bisschen subtil, wenn ich versuche, dort hinzugehen. Und ich erlebe das als Geschenk. Also eine Situation war, wo ich in der Cafeteria gesessen bin mit einer Patientin und sie mir dann wie erzählt hat, dass sie früher so gerne Klavier gespielt hat. Und ich habe dann gemerkt, es ist ein bisschen Wehmut dahinter, weil sie das jetzt nicht mehr kann und sie auch kein Klavier hat. Und dann habe ich ein E-Piano im Ecke gesehen und habe das dann kurzerhand geschnappt und habe ihr ein Lied drauf gespielt und sie ist gesessen mit Tränen in den Augen. Mhm. Und so löst du natürlich all die Gefühle wieder aus von früher. Etwas, wo ihr Leben reich beschenkt hat, wo ihr gut getan hat. Ja, und sie ist am Schluss sehr happy gewesen und hat gesagt, danke vielmals, dass sie sich Zeit genommen haben, um mir ein Klavierstück zu spielen. Mhm. Also es kann auch in diese Richtung gehen. Ich erlebe es sehr positiv und Menschen, wenn man sie in diese Richtung leitet, reden sehr gerne von Sachen, die ihnen gut tun oder die ihnen Freude gemacht haben.
Ja.
Und das in so einer Situation wieder aufleben lassen, ist total etwas Schönes.
Und machst du das auch mit den Angehörigen? Also weißt, ist das auch ein Teil von deinem Job, mit den Angehörigen reden, sie begleiten?
Ja, tatsächlich, wenn ich ins Zimmer komme und vielleicht der Patient, die Patientin gepflegt wird oder so und die Angehörigen dort sind, gehe ich viel mit ihnen auch spazieren oder auf die Terrassen raus, die wir haben. Und dort entstehen dann auch spannende Gespräche. Natürlich ganz andere. Oder auch in einer aktiven Sterbephase, rein, wo die Patienten sehr gebraucht sind von den Angehörigen natürlich und die in dem Hamsterrad sind, von «Ich will sie unterstützen» oder «Ich will ihn unterstützen» bis zum bitteren Ende. Mhm. Wo ich wie merke, dort nehme ich sie ab und zu auch raus, um wie auch ihnen wieder den Raum zu geben oder die Pausen oder auch die Inseln, wo sie sich selber arbeiten müssen in dieser traurigen Situation. Weil vielfach gehen sie vergessen.
Mhm. Jetzt haben wir fest über die positive Psychologie geredet, aber das andere ist ja gleich auch da. Weißt du, so die Angst vielleicht vor dem Sterben, die Angst, wie wird das Sterben? Ja, wie fest ist das auch ein Thema in deinen Gesprächen?
Es ist immer wieder ein Thema, vor allem gerade wenn ich anspreche, wie sie sich vorstellen, ob sie Angst haben, was für Gefühle kommen auf, wenn sie an ihre Endlichkeit denken, dann kommen auch viele Tränen. Und ich glaube, es ist viel das Unwissen, was kommt auf mich zu, wie geht es weiter, habe ich Schmerzen, wie sieht der ganze Sterbeprozess aus. Das ist sehr anspruchsvoll. Mhm. Und dort kommen extrem viele Emotionen auf. Und dort kannst du natürlich dann nicht mit irgendwelchen Glanzmomenten hinführen kommen, die du mal im Leben erlebt hast. Dort tauchst du dann auch mal ein. Und das ist der Blues, der dort auch spielt. Und ich glaube, den darf man auch benennen und sagen, ich merke es und ich sehe es. Es ist eine absolut scheiß Situation. Das sagt man auch gut und gerne so den Patienten, dass sie wie merken, sie sind nicht allein. Und es ist eigentlich sehr traurig, dass die Situation so ist, wie sie das jetzt so erleben.
Und hilft es ihnen auch, das aussprechen?
Ich glaube schon, darüber zu reden. Und auch, ich bin ein absoluter Fan von Brühlen. Brühlen heilt aus meiner Sicht. Es tut wie die Emotionen mal gegen raus tragen. Ich erlebe viel, dass Patienten später dann ruhiger werden. Oder eine Woche später, wenn ich sie wieder sehe, sich auch bedanken, dass wir zusammen haben können brühlen. Also ich bin manchmal auch dort und habe Tränen in den Augen. Es ist nicht so, dass mich das alles sehr kalt lässt. Es sind sehr persönliche Geschichten, die man da mitbekommt. Aber grundsätzlich habe ich wie das Gefühl, nur schon darüber reden, dass das Gedankenkarussell nicht nur für sich selber zu haben, das hilft extrem, dass man es mit jemandem teilen kann. Und dort sind eben manchmal die pflegenden Angehörigen nicht die richtigen, weil man die vielleicht sogar noch so ein bisschen Kontenance wahren will, will stark sein und man war immer irgendwie der Familienmanager gewesen und jetzt plötzlich ist man der Schwache, der auf dem Patientenbett liegt. Das merke ich schon, dass sie dann dort zu mir, zu einer fremden Person natürlich einen guten Kontakt haben, wo sie auch mal etwas sagen, was sie sonst nicht erzählen würden.
Ja. Hast du manchmal auch Respekt, wenn du ins Hospiz gehst, an einer Zimmertür klopfst und nicht recht weisst, wie ist jetzt die Person heute zu Weg? Vielleicht war sie letzte Woche noch recht okay zu Weg, heute ist sie ja, schlecht zu Weg.
Das ist tatsächlich schon vorgekommen, ja. Also es ist für mich natürlich so oder so eine spezielle Voraussetzung, wenn ich dir vorher gesagt habe, sie sind plus minus 10 Tage einmal dort und ich komme einmal in der Woche, habe ich nicht grosse Chance, dass ich Patientinnen und Patienten 2-3 Mal sehe. Und so muss ich mich eigentlich immer darauf einstellen, dass vielleicht sogar jemand gar nicht mehr da ist. Mhm. Was natürlich auch ja, traurig macht. Und das andere ist, das ist tatsächlich so, es ist immer so ein bisschen eine Tischbombe, wenn ich die Türen aufmache. Ich habe mir aber ganz fest vorgenommen, ich gehe jedes Mal bei jeder Person vorbei und kann sagen, dass ich da bin, egal in welchem Zustand das sie ist, einfach, dass die Person spürt, ich wäre da, wenn irgendein Bedürfnis ist. Mhm. Und klar ist es herausfordernd, man erlebt verschiedene Situationen, traurige, aber auch medizinisch anspruchsvolle Situationen, die ich bis jetzt auch noch nicht kennengelernt habe, für das ist ja das Praktikum auch da. Aber irgendwie habe ich so eine schöne Ruhe in mir rein, wo ich extrem dankbar bin, auch dafür, wo mich nicht herausfordert und wo mir keine Angst macht, auch in die Zimmer reinzugehen.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, die Ruhe kommt vielleicht auch aus dem heraus, dass du das selber ja kennst, die Situation am Sterbebett sein von einer geliebten Person. Wir wollen jetzt ein bisschen deine eigene Geschichte eintauchen, Daniela. Du machst das Praktikum ein Stück weit ja, weil du deinen Papi begleitet hast in den Tod und gemerkt hast, hey, das Thema ist dir irgendwie mega wichtig, oder? Du willst mehr einerseits darüber lernen, du willst mehr auch für andere können da sein. Sehe ich das richtig?
Genau, ja. Also mein Papi ist vor 3,5 Jahren an Krebs erkrankt. Ziemlich überraschend. Und ich bin vom einen Tag auf den anderen in die pflegende Angehörigen-Situation reingerutscht. Genau. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit der Pflege und auch mit der Medizin nicht. Und habe mich dann vom einen Tag auf den anderen sehr stark und intensiv mit dem Thema müssen auseinandersetzen.
Wir wollen hier ein bisschen eintauchen in dem Moment, wo du im Juli 2020, also in dieser Corona-Zeit, hat dein Papi die Diagnose bekommen von einem Gallengangkrebs. Das ist sehr ein aggressiver Krebs, wo man eigentlich weiss, ja, da gibt es nicht mehr viel Hoffnung oder auch nicht mehr viel Therapien. Was ist dir dort durch den Kopf gegangen? Du bist, glaube ich, 37 gewesen, oder?
Genau.
Mami von 3 noch relativ jungen Kindern, die ihren Grosspapi ja auch nahe miterlebt haben.
Ja, also wir hatten sehr ein enges Verhältnis zueinander. Also einerseits ich zu meinem Papi und meine Kinder zu ihrem Opi. Und ich weiss, ich war in der Ferien und habe den Anruf bekommen von meiner Mami, dass sie gerade beim Arzt waren und die Diagnose Gallengangkrebs bekommen haben. Und ich bin im Tessin gestanden an dem Telefon und es war so ein Mix von Gefühlen. Eben einerseits riss der Boden unter den Füßen weg, bist auf einen Klapp traurig, enttäuscht, wütend, überfordert und gleichzeitig ist noch so eine Löwenkraft in mir hineingekommen, wo ich wie gesagt habe, das kann doch nicht sein und wir machen jetzt alles, dass der Krebs wieder weggeht und also im Sinne von, wir brauchen ihn, fast ein bisschen egoistisch, oder ich brauche ihn. Aber ich habe wirklich so ein enges Verhältnis gehabt zu ihm, dass ich mir eigentlich das Leben ohne meinen Papi nicht vorstellen
konnte. Also hast du wirklich auch gar nicht wollen an das denken, dass er könnte sterben, sondern jetzt ist es mehr darum gegangen, wir müssen alles Mögliche unternehmen, um sein Leben noch so lange, wie es geht, erhalten.
Ja, genau. Ich konnte dann am gleichen Tag noch mit dem Arzt telefonieren. Und eine von meiner ersten Fragen war, wie lange haben wir noch? Und die Ärzte geben nicht gerne Antwort auf das, habe ich schon mittlerweile ein bisschen herausgefunden. Mm. Und er hat dann so ein bisschen mit Mühe und Not hat er gesagt, wenn wir dann Weihnachten noch erleben würden, dann wäre es schön.
Also das war im Sommer, Weihnachten, ja. Nur noch ein paar Monate.
Genau, also sie haben dann eigentlich so 3-4 Monate gegeben. Und ich dachte, Jesus, 3-4 Monate, das ist nichts. Also ja, da läuft uns die Zeit davon. Mhm. Und ich bin dann heimgegangen und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, sondern ich habe ganz Internet durchgeforstet, wie können wir meinem Papi helfen, welche Operationen helfen noch, welche Therapien, welche Medikamente. Für mich war eigentlich klar, wir greifen jetzt voll an und kämpfen gegen den Krebs.
Ist das dann auch sein Wunsch gewesen? Also er hat auch noch alles Mögliche wollen machen?
Ich glaube, es hat sehr stark mitgeschwungen. Er hat das Leben gelebt und er hat es sehr gerne gelebt und er hat relativ lange gearbeitet, bis kurz vor der Diagnose. Er hat sich immer so in den dritten Lebensabschnitt vorgestellt und der ist jetzt wie nicht gekommen. Und er hat sehr fest am Leben gehangen oder ist sehr fest am Leben gehangen und hat eigentlich die gleiche Einstellung gehabt. Ja.
Mhm. Es ist ja dann doch länger gegangen als Weihnachten. Also das ist das Schöne daran, ihr habt mehr Zeit bekommen, als die Ärzte euch ursprünglich prognostiziert haben. Aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es ist auch sehr schwierig. Es waren 10 Monate, wo du immer wieder eigentlich Abschied genommen hast von deinem Papi. Oder? Nie zu wissen, sehe ich ihn in einer Woche wieder, sehe ich ihn, ja, wie lange haben wir ihn noch? Mhm. Wie würdest du die Zeit beschreiben, die 10 Monate?
Ja, ich habe fast ein bisschen bei ihnen gewohnt gehabt. Es war ja Corona und ich habe dort Homeoffice gemacht bei ihnen. Und ich habe jetzt morgen mit ihnen verbracht, jetzt Mittag, nachmittags zum Teil Arztbesuche mit ihm gemacht. Und jeden Abend bin ich aber wieder rausgelaufen und musste Tschüss sagen. Mit dem klaren Gedanken, ich weiss nicht, ob es jetzt der Moment ist und ich ihn morgen nicht mehr gesehen oder eben noch dort ist.
Mhm.
Und das habe ich 10 Monate lang gemacht. Und das hat mich extrem triggert, weil viel in der Gesellschaft dann auch gesagt worden ist, so schön, du kannst wenigstens noch Abschied nehmen. Und ich habe gedacht, es ist so schwierig, 10 Monate lang jeden Tag Tschüss sagen.
Mhm.
Und er war jetzt nicht ein Mann von den grossen Worten oder grossen Emotionen. Er hat das auch nicht zelebriert oder hat auch keine Bucketlist gehabt oder hat auch nicht wirklich irgendwie jetzt gesagt, jetzt umarmen wir uns nochmal oder so, sondern er wollte leben. Also habe ich das auch nicht können zelebrieren im Sinne von, ich will dich jetzt verabschieden. Ist eine extrem schwierige Situation gewesen
also
für
mich. Also etwas, wo dann mehr du für dich selber jedes Mal innerlich ein bisschen hast probiert Abschied nehmen?
Ich habe es probiert, das hat mich aber verrissen, ganz ehrlich gesagt. Und vor ihm habe ich mich mega versucht, zusammenzunehmen. Und ich bin einfach dann eine Art wie zusammengebrochen, wenn ich für mich war, weil es einfach so schwierig war.
Ich stelle mir das mega anspruchsvoll vor, wenn ich mir das überlege, 10 Monate bist du eben ständig bei deinem Papi, bei deinen Eltern gewesen, für sie da gewesen, gleichzeitig Mami von 3 Kindern, arbeitstätig, Studium. Ja, wie hast du das geschafft?
Es ist der Löwenwille, glaube ich, den ich hatte und die starke Verbindung. Und ich habe wie kämpfen für ihn seinen Wunsch. Und gleichzeitig das Studium ist eine ganz grosse Passion. Und gerade in dieser Phase hatte ich das Modul mit der positiven Psychologie. Und ich würde sagen, es hat mich auch ein bisschen rausgeholt.
Mhm.
Weil ich wie gesehen habe, hey, auch wenn wir so im Dreck unten sind, es gibt etwas, wo man sich auch daran heben kann. Und immer wieder am Tag auch die schönen Momente rauszuschälen. Das sind auch schöne Momente mit meinem Papi. Wir haben immer Kebab gegessen zum Mittag. Dann zu 4 zelebriert, was auch schön war. Und ich hatte einen mega tollen Freundeskreis, der mich natürlich unterstützt hat, dass ich auch können, bei meiner Familie zu Hause so viel Unterstützung bieten konnte.
Mhm. Ich weiss, dass dir der Glaube auch wichtig ist. Ist das auch eine Ressource gewesen in der Zeit, wo du kannst sagen, hey, mal, irgendwie hat der Glaube mir da Kraft gegeben oder mich dreht?
Ich habe immer wieder gesagt, ich komme von irgendwoher so einen Energieriegel über. Und ich glaube, das kann man, wie du vorher gesagt hast, es war so viel gewesen, das kann man wie nicht stemmen, wenn man nicht von irgendwoher einen Energieriegel überkommt. Mhm. Und das ist sicher immer wieder etwas gewesen, was mich ja, bestärkt hat. Es war schwierig gewesen, weil mein Papa überhaupt nicht gläubig war. In dem Sinn waren wir dort immer so in einer Gratwanderung gewesen. Aber ich habe wie gewusst, die Kraft kannst du nicht allein aufbringen. Mhm. Ja.
Jetzt ist dann gleich der Moment gekommen, wo das ganze Kämpfen in dem Sinn nicht mehr gelangt hat. Also, wo wie klar war, dass dein Papi stirbt. Mhm. Er hat den Wunsch gehabt, die Heide zu sterben. Ja, wie, nimm uns ein bisschen mit rein in die Tage oder Stunden, wo dann wirklich sein Leben am Ende zugegangen ist. Was hast du dort für eine Rolle gehabt?
Ja, er war relativ lang noch fit gewesen, nebst dem, dass er natürlich auch seine Symptome gehabt hat, die ihn stark belastet haben. Aber er konnte am Familienalltag teilnehmen. So einen Einbruch haben wir mal gehabt, so 2-3 Wochen vor dem Tod, wo er wirklich nicht mehr ansprechbar war, wo wir den Notarzt alarmiert haben. Und dort haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, jetzt ist fertig. Mhm. Dann hat er wie einmal so ein Aufbäumen erlebt, wo wir dann alle ein bisschen überfordert gewesen sind. Und in dieser Phase damals hatte ich natürlich all das Wissen noch nicht, was ich heute habe. Also, es sind natürlich alles Symptome, die ganz klar sind. Er hat dann auch angefangen, weniger essen. Das haben wir aber nicht wahrgenommen, weil wir sind immer noch so in diesem Kampf waren. Und irgendwann, weiss ich noch, wir hatten die Spitex zu Hause und er hatte so Aszites, das ist Wasser im Bauch, wo aufgrund von dem Krebs entsteht. Das ist so eine Überproduktion und das haben wir müssen punktieren regelmäßig und abladen und da haben wir die Spitex vor allem auch für das gebraucht. Haben sie wie gesagt, es wird langsam aufwendig, die Pflege auf dem Sofa zu machen. Wir bräuchten mal so ein Pflegebett. Mhm. Dann habe ich das bei der Krebsliga organisiert. Das war etwa 5 Tage vor seinem Tod. Und so spannend, ab dem Moment, als ich das Pflegebett organisiert habe und wo die gekommen sind und die Betten austauscht haben, hat mein Papi einen extremen Einbruch gehabt. Mhm. Ja, es war wie so. Im Nachhinein habe ich ein schlechtes Gewissen, so im Sinn von, vielleicht habe ich wie aufgegeben und ich habe das Bett organisiert. Und er muss jetzt in das Pflegebett und nicht mehr in sein normales Bett. Und jetzt hat er auch aufgegeben in dem Sinn.
Oder ein Aufschnaufen. Es kann beides sein.
Natürlich,
oder?
Ja. Mhm. Ist mir gerade in den Sinn gekommen. So der erste Einbruch, und das erleben wir auch immer wieder, wo er hat, wo man wirklich gemerkt hat, jetzt ist es rasant abwärts gegangen, wo die Onkologin wie gesagt hat, man kann nichts mehr machen. Mhm. Also das ist kommunikativ auch noch sehr schwierig für den Patienten, wo kämpft und kämpft und kämpft und plötzlich sagt, die Verbündete, sage jetzt einmal, und bei meinem Papi und der Onkologin ist das so gewesen, wieso jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man nichts mehr machen können. Dann übergibst du eigentlich den Patienten seinem Schicksal oder seinem Elend vielleicht auch. Ja.
Genau. Wie war es, als er gestorben ist? Bist du dort dabei gewesen, oder?
Ja, wir haben dann so ein bisschen Nachtwach gemacht und also Sitzwach am Bett haben wir aufgeteilt zwischen meiner Mami, mir und Freundinnen, die uns noch unterstützt haben. Die haben immer die Nachmittags- und Abendschicht übernommen und haben auch noch ganz einen schönen Moment gehabt mit ihm. Ich glaube, 2 Nächte, bevor er gestorben ist, wo für mich recht heilend war. Weil er ist wie aufgestanden und hat wie mich angeschaut und hat gesagt, gehen wir. Und es war wie für mich der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt. Was er ganz lang nicht gehabt hat. Und zum Loslassen. Und ich bin einfach dort gehockt und habe die Hände gegeben und habe gesagt, ja, wir gehen. Und, nachher hat er sich gleich wieder so ein bisschen gehalten für 1-2 Tage. Und dann weiss ich noch, hätte ich die Nachmittagsschicht wieder übernommen. Und er ist dann dort an dem Tag am Mittag verstorben, wo eine Freundin von uns am Bett war. Mhm. Genau.
Und das Gömmer von ihm, also hast du das wirklich so können deuten, hey, jetzt ist es für ihn auch okay, zum gehen?
Ja, ich habe das dann auch mit einer Medizinerin auch angeschaut und die Mediziner sind dort natürlich ganz radikal und sagen, ja, das ist das Delir gewesen, oder? Das hat jeder Patient. Aber ich, wo da gehockt bin, habe ich etwas anderes gespürt, oder? Mhm. Und ich habe wie gemerkt, auch in seinen Augen, die wegen dem Krebs mega nicht mehr leuchtend waren, also fast traurig. Und in dem Moment habe ich wie wieder so eine Freude gesehen in den Augen. Und das hat mir dann wieder Seelenfrieden auch gegeben, dass ich wie sage, etwas sieht er. Er muss etwas sehen, wo ihn überzieht. Also ich sage extra überziehen, weil für mich gibt es wie ein Leben nach dem Tod, oder? Mhm. Und ich habe mir dann wie das vorgestellt, dass dort jemand steht, wo er sieht und wo sagt, jetzt ist gut, jetzt kannst du wie kommen. Und ich von meiner Seite, von der Erdenseite, habe wie auch gesagt, ja, kannst gehen, darfst gehen, wir sind da, wir unterstützen dich. Und ich glaube, das war ganz ein wichtiger Punkt gewesen.
Ist das für dich im Nachhinein auch ein tröstendes Bild oder ein tröstendes Erlebnis?
Total. Also das hat mich extrem gegeben auch, ja.
Jetzt hast du mir im Vorhinein gesagt, du redest sehr offen über Trauer, über Sterben, über Krebs, all die Themen, wo man eigentlich nicht so gerne darüber redet. Wie erlebst du das in der Gesellschaft? Also wirst du da blöd angeschaut, wenn du so offen über das redest? Oder? Ja.
Ich bin natürlich durch die Geschichte von meinem Papi in das Thema reingerutscht. Ich habe erlebt, dass man nicht gerne über den Krebs redet, über Krankheiten, die einem zum Tod bringen. Viele Leute sind uns aus dem Weg gegangen. Und ich habe immer wieder gedacht, redet doch mit uns. Er ist einfach immer noch er und er hätte auch gerne Besuch. Viel kein Besuch mehr bekommen. Niemand hat mich nachgefragt, wie es ihm geht, wie es uns geht. Und irgendwie hat es mich durchgeschüttelt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Es ist, für mich ist es etwas wie Geburt. Der Tod gehört zum Leben wie Geburt. Und wenn wir anfangen, ganz normal über das Thema zu reden, dann glaube ich, könnten wir so einen Change in der Gesellschaft herbringen, dass es enttabuisiert wird. Und das wäre mein grosser Wunsch. Und das habe ich mir irgendwie nicht bewusst, aber das habe ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und darum habe ich auch meine Trauer recht öffentlich gemacht, also unter meinen Freunden so oder so. Die wissen, wie ich traure, wenn ich traure. Aber ich habe auch ein Instagram-Profil, wo natürlich auch nur enge Freunde mir folgen, aber die sehen das natürlich auch, dass ich immer wieder über das rede und berichte, was mich beschäftigt, wenn es mich beschäftigt. Für mich hat einfach Trauer wie auch kein Ablaufdatum. Das habe ich noch so ein bisschen gemerkt. Wo mein Papi gestorben ist, nach 2 Wochen, ist wie so gewesen, ach ja, jetzt ist es schon wieder 2 Wochen seither, also jetzt musst du ja wieder arbeiten, musst wieder aktiv sein und aber bist immer noch traurig. Also es ist ein bisschen plakativ
gesagt. Also hat man dir das auch gesagt?
Ja.
Oder hast du das gespürt?
Ja, ich habe es gespürt und es ist auch gesagt worden. So ein bisschen Unverständnis, warum dass man immer noch so tief traurig ist.
Ja.
Das ist schon noch faszinierend gewesen. Und ich erlebe es halt einfach so, ich erlebe ganz schöne Tage und lustige Tage und bin eigentlich ein glücklicher Mensch, aber ich erlebe auch Momente, das kommt unverhofft. Im Radio kommt plötzlich ein Lied, das dich an ihn erinnert. Oder ich bin am Aufräumen und plötzlich kommt wieder ein Fresszettel mit seiner Schrift drauf. Und dann kommt bei mir die Trauer, ganz, ganz klar. Und ich habe wie gemerkt, ich muss sie ausleben.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich durch das auch den einen oder anderen Menschen berühre, dass er, wenn er das will, jeder trauert ja anders, aber wenn er das will, das auch ausleben darf und auch darf zeigen, dass man traurig kann sein und darf sein.
Wie hast denn du getraut? Oder was hat dir auch geholfen in dieser Trauer?
Ich habe mich zuerst mega stark zurückgezogen. Also ich bin in mein Schneckenhäuschen zurück. Ich wollte nichts mehr wissen von der ganzen Gesellschaft. Ich war enttäuscht, ich war traurig. Ich habe Fragen gestellt, die mir niemand beantworten konnte. Ich war allein. Und dann hatte ich eine ziemlich dunkle Zeit, wo ich wirklich nicht mehr gewusst habe, wie weiter. Und bin dann Skifahren und hatte eine mega schöne Begegnung. Und dort ist wie die Passion vom Skifahren wieder aufgekommen. Und
also eine schöne Begegnung mit einer Person, die dich
genau,
ermutigt hat.
Ja, richtig, ja, richtig. Ganz unverhofft. Und ich habe wie die Passion wieder gefunden, meine Freude wieder gefunden. Bin viel Skifahren, habe die Berge gesehen und habe gesagt, wow, das ist einfach lebenswert. Das ist Leben. In der Natur raus sein, die Energie zu spüren, weiter zu kämpfen, auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn wir Stolpersteine im Leben haben. Und so habe ich meine Insel gefunden. Ich gehe viel in die Natur raus, auch trauern, aber auch Energie tanken.
Du hast mir auch gesagt, du hättest Ritual. Also in die Natur rausgehen, ist so ein Ritual?
Ja, ich habe die Natur sicher als mein Ritual gefunden. Skifahren, Wandern, wo ich viel allein mache. Ich bin viel allein. Auch ganz bewusst zu meinen Gedanken angehen. Bei mir ist sicher über ein Jahr lang hat der Kerze gebrannt, einfach in Gedenken für meinen Papi. Ich lebe mit Fütterli. Das hat mir extrem geholfen. Ich hatte alles verkleistert mit Erinnerungen von meinem Papi. Und das hat mir extrem geholfen, dass ich es einfacher nehme. Dass ich eben halt auch wieder die schönen Momente in Erinnerung habe, die wir hatten. Ich bin heute dankbar, dass wir so viele schöne Sachen haben dürfen miteinander erleben. Und das hat dann auch die Trauer ein bisschen, wie so ein bisschen minimiert. Ich war weniger traurig gewesen und es ist wieder ein bisschen mehr in eine Dankbarkeit hineingekommen.
Du hast auch angesprochen in unserem Vorgespräch, dass es für dich manchmal schwierig war als Tochter. Also viele Kärtchen, Kondolationen sind an deine Mami gegangen, die so viele Jahre verheiratet war mit deinem Papi und du als Tochter bist wirklich untergegangen.
Ja, das habe ich extrem so erlebt. Obwohl ich natürlich meine engen Freunde hatte, die mich getragen haben, aber das grosse Ganze hat mich natürlich auch immer gefragt, wie geht's der Mami? Mhm. Und ich bin vielfach da gestanden und habe gedacht, ja, ihr geht's natürlich nicht gut, aber mir geht's auch nicht gut, weil ich habe meinem Papi eine Art meinen Seelenverwandten verloren. Und natürlich ist der Fokus extrem auf meine Mami gewesen, die ihren Mann verloren hat. Ja, aber in dem Moment bin ich auch wirklich traurig gewesen, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe, dass eine Tochter auch so stark trauern kann und auch leiden kann unter dem Verlust.
Mhm.
Ja.
Also hast du wie so ein bisschen das Gefühl, es gehört ja einfach ein bisschen dazu, dass man als junge Erwachsene oder ein bisschen ältere Erwachsene irgendwann seine Eltern verliert?
De facto ja, denke ich schon. Und vielleicht auch ein bisschen das Rollenverständnis, dass wir jetzt für unsere Mutter da sind, oder, die allein ist, was sehr herausfordernd ist. Und sie hat ihren Mann verloren. Das heisst, wir schauen jetzt wie auf sie. Und man steckt sich eine Art ein bisschen zurück. Und das habe ich halt wie auch gelernt, durch das, dass es mir nicht gut getan hat, dass ich mich zurückgenommen habe, habe ich, glaube ich, das wie auch exzessiver anfangen, die Trauer. Und das zeigen, dass ich auch traurig bin, dass ich auch jemanden verloren habe.
Ja. Jetzt ist ja bei dir wie noch so ein bisschen etwas obendrauf gekommen, nach dem Tod von deinem Papi. Man hat gemerkt, dass du eine Genmutation hast, die dazu führt, dass du ebenfalls sehr anfällig bist auf den Krebs oder auf die Krebsarten, die dein Papi hatte. Du hast dann einen teuren Test gemacht, wo man untersucht hat, ja, eben, wie ist das bei dir? Und aufgrund von dem Test ist herausgekommen, dass du eine Vorstufe von Brustkrebs hast. Wie ist das gewesen? Also kurz nach dem Tod von deinem Papi erfährst du, hey, ich habe die Mutation, sprich die Chancen stehen sehr gut, blöd gesagt, dass du auch so einen Krebs wirst haben. Dann sieht man sogar, ja, da ist bereits etwas am Wachsen, was zu einem Krebs wird.
Ja, also aufgrund von der Untersuchung von dem sehr seltenen Krebs von meinem Papi hat man natürlich die Untersuchung auch bei ihm gemacht und dort ist die Genmutation schon mal vorgekommen. Und dort hat man einfach dann auch informiert, dass es ein höchstes Risiko gibt, dass die Kinder halt auch von dem betroffen sind. Mhm. Und ich habe wieder Frieden nicht gehabt, dass ich es nicht hätte wollen wissen. Ich wollte wissen, ob ich betroffen bin, aber ich hatte ganz feste Glauben gehabt, dass ich nicht betroffen bin. Ich habe gedacht, jetzt sind wir so durch den Dreck gegangen, ich bin sicher gesund. Und leider 2 Wochen nach der Beerdigung von meinem Papi habe ich Nachricht bekommen, dass ich betroffen bin. Das ist eher die traurigere Nachricht in dem Sinn. Das Positive daraus ist, dass man dann in einen Überwachungsplan hineinkommt, wo man darf alle 4 Jahre von Untersuchungen profitieren, die umfassender sind, wie das jetzt, dass man das sonst hat in der Regeluntersuchung. Und ich habe dann relativ zackig ein MRI machen, eine Mammographie und einen Ultraschall. Genau. Ich bin immer noch weiterhin davon ausgegangen, dass ich sicher nicht davon betroffen sein, aber leider ist dann eben die Vorstufe von Krebs identifiziert worden, wo aufgrund von der Mutation einfach dann ein sehr hohes Risiko ausgibt, dass der wächst und ich vom Krebs betroffen bin. Ja.
Und was war das für ein Gefühl gewesen? Weißt, hat es dir da den Boden unter den Füßen weggerissen? Oder? Ja.
Ja, es war so der gleiche Moment, wo ich angefangen habe zu trauern. Weil bis zu der Beerdigung habe ich einfach funktioniert für meinen Papi. Dann habe ich wie angefangen zu trauern. Und gleichzeitig willst du heilen. Und dann kommt so eine Hiobsbotschaft in dem Sinn. Und ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Dort ist auch wieder so ein Zeichen gekommen, wo ich muss sagen, von allein kommt das nicht. Ich bin an so tolle Ärzte weitergeleitet worden, dass meine Hausärztin ist durch eine Empfehlung entstanden. Sie hat mir eine Chirurgin weiter empfohlen. Das sind die empathischsten Ärzte, die ich je kennengelernt habe. Die haben mich wahrgenommen als Daniela mit meiner Geschichte und nicht einfach als Patientin, wo man jetzt irgendetwas macht. Mhm. Ich bin super beraten worden und extrem gut begleitet worden über 3 Jahre hinweg. Und es ist dann einfach dazu gekommen, dass man sich entschieden hat, den Krebs so schnell wie möglich operativ zu entfernen. Und so konnte ich aber jegliche Chemotherapie oder Bestrahlung aus dem Weg zu gehen.
Also du hast dann 4 Operationen gehabt, das ist nicht einfach gerade nichts. Ja. Weißt du, da bist du ja auch mega konfrontiert worden mit deiner eigenen Endlichkeit. Jetzt hast du das erst gerade durchgemacht bei deinem Papi, dass das Leben so schnell fertig sein kann. Und jetzt du mit noch nicht einmal 40 weisst auch, hey, das Leben kann plötzlich fertig sein. Hast du Angst gehabt vor dem Tod? Hast du Angst gehabt vor dem, was da auf dich zukommen könnte?
Ja, ich hatte ganz viel meinen Papi im Kopf gehabt und ich finde, er hat eine schwierige Sterbephase gehabt. Und ich habe immer wieder gesagt, ich will das nicht. Ich habe mega Angst, dass ich auch so ende. Und darum dann auch der Aktivismus natürlich, dass ich gerade mit diesen Chirurgen ins Gespräch gegangen bin, um zu schauen, was kann man machen. Ich wollte wirklich eigentlich gesund werden. Ich wollte nicht sterben. Gleichzeitig gehst du aber auch wieder so ein bisschen das Gedankenkarussell rein, wo du sagst, warum? Warum trifft es jetzt auch noch mich? Ich bin gar noch nicht genesen, ich bin gar noch nicht fit genug, meine Energien sind noch nicht da und jetzt gehe ich schon in den nächsten Kampf hinein. Und ich habe einerseits Angst gehabt, dass es könnte enden und gleichzeitig habe ich aber auch gesagt, ich muss einfach kämpfen, das ist nicht mein Weg, es ist nicht meine Zeit und es ist noch nicht jetzt der Moment da, wo ich gehe.
Und das Kämpfen hat eben für dich bedeutet, alle möglichen Untersuchungen machen, Operationen machen. Es ist ja dann gut rausgekommen in dem Sinne, also man hat die Krebsvorstufen den Krebs entfernen können. Aber hast du jetzt gleich im Hinterkopf, hey, es könnte wieder etwas kommen, weil die Genmutation ist nach wie vor da.
Ja, mit dem lebe ich jeden Tag.
Mhm. Und das wie ist gehst du damit um?
Das ist die grosse Kunst. Und mit dem hatte ich ganz lange Schwierigkeiten. Bin sicher in ein schwarzes, grosses Loch hineingefallen, wo ich wie auch nicht mehr gewusst habe, lohnt es sich überhaupt noch, um am Morgen aufzustehen? Lohnt es sich zum Kämpfen? Weil ich gedacht habe, es kommt ja eh wieder etwas. Also das Risiko ist sehr gross, dass wieder etwas kommt. Jedes Mal, wenn ich das Aufgebot bekomme für ein MRI, dann mache ich ein halbes Jahr lang wirklich habe ich Schwierigkeiten, das auszuhalten. Ich muss mich aktiv dann mit meinem Leben beschäftigen, mit meinen Live-Events, mit meinen Highlights. Wirklich ganz bewusst am Tag anhocken und sagen, was war heute schön gewesen. Und was habe ich genossen und für was lohnt es sich auch, vorzuschauen morgen.
Also ist die Positivpsychologie bei dir selber
ich auch wende die anwenden. Ich wende die bei mir selber auch an. Mhm. Und es ist aber wirklich so, Tag für Tag. Was ich nicht mehr mache, ist riesige Pläne in die Zukunft. Ich schaue einfach Tag für Tag und nehme den und versuche, so gut wie möglich zu leben und auszuleben. Mhm. Genau.
Aber gibt es auch Momente, wo du es wie kannst vergessen kannst, nicht gross über das nachdenken, dass das eventuell wieder kommen könnte?
Die gibt es. Und das ist eben das Schöne daran. Und die Zeit hat dort auch geholfen, das Ganze zu vergessen, dass das Thema nicht mehr so omnipräsent ist. Es hat Momente gegeben, wo ich das beim Einschlafen als ersten Gedanken oder als letzten Gedanken gehabt habe, beim Aufstehen als ersten Gedanken. Und heute ist das nicht mehr so. Also ich habe wirklich wunderbare Tage, tolle Momente mit Freunden, Familie, aber auch einfach beim Arbeiten, wo man es total vergisst, weil es einfach eine Bereicherung ist, dass jetzt ich gerade im Hospiz etwas der Frettur gebe, wo ich merke, wo wichtig ist, wo ich selber gemerkt habe, hat mir vielleicht gefehlt in meiner ganzen Geschichte, rein, wo ich jetzt wie die Chance bekomme, dass ich das weitergeben darf. Und das sehe ich wie so ein bisschen als meine Gabe. Und auch dort, glaube ich, hat irgendjemand die Finger im Spiel, wo mich auf den Weg gebracht hat, wo ich nie mir vorgestellt hätte, hätte ich mir nie gezeichnet, wenn wir vor 5 Jahren da gehockt wären. Und jetzt ist er da und ich habe das Gefühl, ich habe eine Aufgabe. Obwohl meine Geschichte da ist und sie mich manchmal wieder einholt, habe ich eine Aufgabe und die will ich wahrnehmen.
Mhm. Ich finde, du strahlst du auch mega aus. Weißt du, wenn ich dich anschaue, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, du wirkst sehr so ankommen. Ja, wie erlebst du das?
Ja, es ist natürlich ein Prozess, gell? Und ich habe auch Tage, die wirklich schwierig sind. Aber ich denke viel zurück und ich mache immer so einen Jahresrückblick und dann schaue ich die Fotos an, die ich zum Teil habe und schaue, was für schöne Erlebnisse das sind. Oder jetzt eben auch die Begegnungen mit Menschen, die ich haben darf, die nicht selbstverständlich sind. Nicht viele Menschen haben so hautnähe Begegnungen mit Menschen. Ich kann Biografien von diesen Menschen nicht lesen, ich komme sie erzählt über. Und das ist so ein riesiges Geschenk, dass ich das machen darf. Und wenn man das so ein bisschen auf die Waagschale legt, ist das Traurige plötzlich viel kleiner als all das Schöne, was ich erleben darf. Und an dem sehr extrem.
Jetzt würdest du sagen, weißt, deine Arbeit im Hospiz, eben so das ständige Konfrontiertsein mit der Endlichkeit, mit dem Tod, findest du aber auch, es bringt dir selber etwas Gutes?
Ja, es erdet mich extrem. Also ich merke, dass nur schon die kurze Zeit, in der ich jetzt dort bin, dass ich ganz ein anderes Mindset habe zum Leben, zu Problemen, wo man, vermeintliche Probleme, die man hat, dass ich die viel einfacher, lockerer angehe, weniger verbissen bin, wo ich sage, einfach mal durchschnaufen und einfach mal geniessen und wahrnehmen. Und vor allem leben, das ist so ein das Thema. Also viele liegen bei mir auf dem Patientenbett, wo wir sagen, hätte ich doch einfach das gemacht oder hätte ich noch ein bisschen mehr das Ferienhäuschen genossen, wo ich denke, wir sind jetzt in dieser Situation, in wir so in dem Doing sind und sagen, das muss ich noch und das To-Do muss ich noch abarbeiten. Und es hat mich wie dazu gebracht, dass ich einen Schritt zurück mache und sage, vielleicht morgen, vielleicht aber auch nicht.
Also würdest du sagen, lebst du bewusster?
Viel bewusster, ja. Ja. Und das Thema Sterben ist natürlich bei mir und bei meinem Umfeld sehr präsent. Also, und ich schätze das auch, dass alle Leute um mich herum, inklusive meine Kinder, sehr aktiv über das Thema reden. Es ist bei uns kein Tabuthema. Wir reden auch darüber, wie wir uns das vorstellen, wie wir würden wollen sterben, was uns wichtig ist am Ende des Lebens. Und das ist so etwas Schönes, wenn ich glaube, die Situation vom Papi vor mir habe und merke, in was für eine Überforderung, dass ich dort drin war und wo ich jetzt mit meinen Freunden und Bekannten bin, die das aktiv mit mir teilen, glaube ich, dort haben wir einen riesen Quantensprung gemacht. Und mindestens wir sind gefestigter im Thema Tod, Sterben und Trauer, dass es uns vielleicht dann nicht so fest den Boden unter den Füßen wegzieht.
Würdest du sogar sagen, du bist gelassener dem Thema gegenüber?
Total gelassen, ja. Ja, für mich ist es wie etwas, das wirklich zum Alltag dazugehört. Ich könnte in jeder Situation über Tod und Sterben reden. Aber, was auch lustig ist, auch mit viel Humor. Also es darf auch mal lustig sein. Und das traut man sich ja manchmal auch nicht. Aber selbst mit den Patienten habe ich zum Teil so witzige Situationen, wo man zusammen giggelt. Und das ist so erleichternd und bringt dann einfach die Leichtigkeit ins Spiel rein, wo sehr wahrscheinlich viele sich nicht getrauen.
Hey, mich würde es noch mega interessieren, du hast davon geredet, eben für dich ist wie klar, nach dem Tod geht es weiter. Kannst du mir noch ein bisschen ein Bild zeichnen von dem, was du dir vorstellst, was dann nach dem Tod kommt?
Ja, also was ich mir vorstelle, ist natürlich gerade in Verbindung mit dem Hospiz, wo ich halt viele Schmerzen auch sehe und Sorgen und Trauer, wo ich wie ganz klares Bild haben, das, was nachher kommt, das ist einfach schön, es hat keine Schmerzen dort, es tut uns nichts weh, wir haben keine Sorgen und das gibt mir so ein leichtes Gefühl, wenn ich daran denke und ich habe die absolut wunderschöne Vorstellung, dass wir uns alle wieder sehen, also alle, die wir finden, sind uns näher gewesen. Ich glaube, irgendwo steht jemand und streckt die Hand aus und nimmt uns entgegen, wenn wir in die andere Welt gehen. Und so ist es so ein bisschen das, was ich mir vorstelle. Wirklich so ein bisschen fast ein bisschen perfekt. Darum, ganz ehrlich gesagt, auch mit einer Ruhe und fast auch ein bisschen Freude verbunden. Weil ich glaube, ich habe auf der Erde ganz wichtige Leute, wo ich mein Leben jetzt geniesse und zelebriere. Aber wenn es dann mal so weit ist, weiss ich, auf der anderen Seite habe ich auch ganz liebe Leute, die ich wieder sehen darf.
Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke vielmals, Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit reingenommen hast in das, was du heute machst im Hospiz, die wichtige Arbeit und auch in deine persönliche Geschichte.
Danke für deine Zeit.
«Endlich Leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.